Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das Wort kann auch übersetzt werden mit ersehnen wir, erstreben wir. Da ist die Jahreslosung und Jahreslosung hilft immer so ein Stück weit, den Fokus zu halten auf etwas, was wesentlich ist. Deswegen gibt es jedes Jahr ein paar Leute, die nach einer Jahreslosung auch Ausschau halten und dass diese Losung in Situationen einer Gemeinde, eines persönlichen Lebens, das ganze Jahr über hineinsprechen kann. In dem Heft Atempause habe ich eine nette kleine Erzählung dazu gelesen, dass ein Reisender in einem Kloster um eine Übernachtung bat. Und ein Mönch hat ihn dann reingelassen, hat ihm so alles gezeigt, Kapelle und so, dann auch die ganzen Mönchszellen, nennt man das, glaube ich. Und dann hat er sich so gewundert, denn er sollte auch in einer übernachten, die war reichlich spartanisch. Ein Stuhl, ein Bett, nächste genauso, alle so. Da fragt er dann, sagen Sie mal, wo haben Sie denn Ihre Möbel? Da lächelt der Mönch und fragt, wo haben Sie denn Ihre? Sagt er, ich bin doch ein Reisender, ich bin auf Durchreise. Hat er weiter gelächelt und hat gesagt, wir auch. Das drückt so ein Stück weit das aus, wir haben keine bleibende Stadt hier. Wir sind auf der Durchreise, auch das, was David vorhin gesagt hatte. Aber das, was da auch noch mit reinspielt, ist dieses mit diesem Ersehen, Erstreben, dass da etwas ist, worauf ich zugehe und weil ich aktiv ein Ziel nachverfolge, bestimmt es mein Heute, mein Jetzt. Es ist nicht ein Vertröstetwerden auf irgendeine Zukunft, sondern es hilft mir, mich auszurichten. Und in diesem Zusammenhang ist mir Kolosser 3 von Vers 1 bis 15a sehr wichtig geworden. Ich habe euch verteilt. Ihr könnt auch auf dem Zettel mitlesen, dann wird es vielleicht nicht ganz so lang. Dann kann man ein paar Sachen vielleicht mal unterstreichen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. In einer Übersetzung steht sogar noch der tolle Zusatz, selbst wenn ihr meint, dass ihr im Recht seid. Den fand ich ganz gut, aber das steht da in der Übersetzung nicht so drin. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Gott kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Ein erster Gedanke. Was prägt eigentlich dein Leben? Was prägt dein Leben? Es ist wahr, es ist ein ziemlich großer Unterschied, ob ich auf der Durchreise bin oder ob ich mich so richtig heimisch niederlasse und alles Mögliche ansammle. Das sieht einer, der kommt sofort. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die haben wir nicht. Die suchen wir, da streben wir hin. Da wollen wir hinkommen, aber das bestimmt jetzt schon unser Denken, unser Handeln. Es geht also um eine zielgerichtete Handlung in meinem Alltag und eine Haltung in meinem Alltag, die antreibt, die mir eine Orientierung gibt. Es gibt so unterschiedliche Dinge, die einen beflügeln, antreiben, vorwärts bringen. Ein paar, die eigentlich allgemein bekannt sind: Erfolg, Karriere, Anerkennung. Das sind so Dinge, die können einen wirklich prägen von seinen Handlungen. Oder Ängste verschiedener Form, Verlustängste, Mobbing, zu versagen. Es gibt so viele unterschiedliche Ängste, Gesundheitsängste. Dann Wut, Bitterkeit, Hass. Das kann einen richtig krank machen und prägt natürlich dann das Leben. Und der andere, auf den man wütend ist, der kriegt es noch niemals mit. Das ist das Schlimmste dabei. Aber es prägt das ganze Denken, Verhalten. Materielle Wünsche sind sicherlich auch etwas, was prägend die Planung eines Lebens gestaltet. Bei manchen auch Kontrolle. Man will es irgendwie im Griff behalten. Oder bei manchen ist es auch einfach nur überleben wollen. Durchkommen. Das gibt es auch so Lebenssituationen, in die man da reingeraten kann. Die Bibel fordert uns hier an dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, auf, uns hiervon nicht bestimmen zu lassen, sondern vielmehr von dem, was im Himmel ist. Klar, jeder von uns hat eine Verantwortung. Meine Güte, man geht zur Arbeit, man muss auch für die Familie sorgen, ob man nun direkt im Haus mithilft, ob man außerhalb des Hauses hilft und dort Geld verdient, das ist eigentlich egal. Man hat Verpflichtungen, denen muss man nachkommen. Man muss auch verlässlich sein. Es gibt vieles, was wir auch durchaus ausleben sollen. Aber es soll unser Leben nicht so prägen. So, unser Leben soll geprägt werden von dem, was bei Christus ist. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Oder im zweiten Satz kommt dann, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Bei der Vorbereitung habe ich mich wirklich ehrlich gefragt, kann man das heutzutage noch in der Predigt so sagen? Weil man ja nicht so in der Interaktion drin ist und sofort abfangen kann, wenn es falsch verstanden wird oder so. Oder so ein paar Weichmacher reinbauen. Es klingt recht pietistisch, gesetzlich, ja, fordernd. Und dann geht es sogar gleich noch weiter. Tötet daher, heißt es da, was wir vorhin gelesen haben, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Kommt wieder diese Liste mit sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier und so weiter. Das, was wir vorhin gelesen haben. Und wieder habe ich mich gefragt, passt das noch in unsere Zeit? Kann man das noch so bringen? Kriege ich hinterher nach dem Gottesdienst ja mit, ob man das so bringen kann oder nicht. Ich glaube, dann kommen ein paar Rückmeldungen schon. Warum hat man eigentlich so ein Kribbeln? Oder geht das mir nur so? Ich habe Rückmeldungen aus anderen Situationen bekommen, dass es auch anderen so geht. Schwierig, das noch so auszusprechen. Doch ich blieb an diesem Text hängen im Kolosserbrief und habe mich gefragt, woher kommt es eigentlich, dass ich bei dieser Liste ein Gefühl habe, dass man das so gar nicht mehr sagen kann. Dass es für Menschen vielleicht abstoßend ist, in jedem Fall nicht gerade sehr einladend und motivierend abholend. Wenn ich das mal so untereinander setze, dann nochmal lese, da kommt man in Stocken. Es geht hier nicht um eine vollständige Liste von Negativeigenschaften. Das, was dem Paulus eigentlich wichtig ist, ist aufzuzeigen, das sind Auswirkungen der Auflehnung gegen Gott und seinen Willen. Die Bibel nennt dies Schuld unter einem Oberbegriff. Bloß dann habe ich das Ganze irgendwie aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Ich habe gedacht, ich habe ein Umfeld. Freunde, Arbeitskollegen, Familie. Und ich würde mir jetzt vorstellen, das wird mein Umfeld kennzeichnen. Das wäre der Horror. Das wäre der Wahnsinn. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Und plötzlich kriegst du einen ganz anderen Touch. Es ist kein Angriff. Es ist etwas, wo ich sage, Gott sei Dank, wenn das nicht in meiner Umgebung ist. Und ich kriege mit, ich kriege einen ganz anderen Bezug zu dem, was hier eigentlich die Bibel schreibt, wozu sie auffordert. Keiner möchte ein solches Umfeld bei sich persönlich haben. Keiner, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist es doch naheliegend, dass man sagt, meine Güte, wenn ich das loswerden kann, dann ist das eine echt gute Nachricht. Dann ist es eine gute Nachricht, eine befreiende Nachricht. Man spürt vielleicht immer noch dieses ungute Gefühl, diese Sätze so unkommentiert stehen zu lassen und auf sich wirken zu lassen. Und ich weiß nicht, woher es kommt, aber vielleicht liegt es auch an der Tatsache, dass jedem Menschen, auch mir persönlich, wenn ich auf diese Liste gucke, Dinge bei mir selber auffallen. Ich glaube nicht, dass sich einer von uns wirklich da rausnehmen kann aus der Liste. Glaube ich nicht. Ich kann mich nicht rausnehmen. Deswegen liest man immer gerne eigentlich dann weiter und freut sich über ein tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachsicht miteinander, einander vergebend, Liebe und Friede. Das ist eine Umgebung, die ich mir wünsche. So ein Umfeld, der Arbeitgeber könnte sie nicht retten. Das wünscht man sich. Und Paulus stellt die linke Seite unter die Überschrift die Folge, Zorn Gottes, und die Überschrift über das Rechte, wo Christi Frieden regiert. Das sind die beiden Pole. In den 50er und 60er Jahren, da war sehr stark vom Zorn Gottes die Rede. Von einer ewigen Verlorenheit. In der heutigen Zeit ist sehr viel von Friede und Liebe die Rede. Aber das, was wichtig ist, ist, dass das in einer Balance zueinander steht. Beides ist wichtig und gehört wirklich zusammen. Nur der, der kann wirklich Christi Frieden verstehen, begreifen, annehmen, der versteht, dass er gerettet ist aus einer Trennung von Gott, dass er mit Gott nicht in Verbindung kommen kann, weil halt Schuld da ist. Und dass ich eine Adresse habe, an die ich mich wenden kann, um meine Schuld loszuwerden. Ein zweiter Punkt. Zur Befreiung durch Christus aufrufen. Gerade weil der Text, den wir vorhin gelesen haben, erst einmal aneckt, macht er die Befreiung, zu der Christus uns befähigt, so irre deutlich. Im Grundsatz, jeder, der sich von Christus von Schuld befreien lässt, erfährt Vergebung, erfährt den Frieden Christi. Das gilt, wenn man sich das erste Mal dieser Vergebung anbefiehlt und sie anruft, oder ein wiederholtes Mal. Wir sind diesen negativen, zerstörerischen Verhaltensarten und Gewohnheiten nicht mehr hilflos ausgeliefert. Wir können Nein sagen. Das hat Christus bewirkt. Weil Jesus diese Macht durchbrochen hat. Deswegen, wie Befreiung, bitte Jesus, wenn du es noch nie getan hast, bitte Jesus doch einfach mit ganz normalen, banalen Worten: Ich vertraue dir, dass du meine Schuld weggenommen hast und sei du Herr meines Lebens. Das ist es. Das ist es. Das dürfen wir sagen. Und das ist der erste Schritt zu einer Befreiung. Mit diesem Schritt ist dann auch ein Herrschaftswechsel vollzogen. Es ist nicht sofort alles anders. Ich habe Gewohnheiten. Klar, und Gewohnheiten sind wie eingefahrene Trampelpfade und die werden sich nur langsam ändern. Aber der Herrschaftswechsel ist vollzogen, ich kann Nein sagen und Jesus hilft mir dabei. Und das ist auch der Moment, von dem an gilt, dass man zwar in der Welt lebt, aber längst weiß, dass der Tod nicht mehr das Ende ist, sondern der Durchgang zu einer ewigen Gemeinschaft mit Gott, die ich haben darf. Und da ist was ganz fantastisch Tolles. Ein zweiter Punkt. Lege ab und ziehe an. So will ich es mal überschreiben. Das ist nämlich der Prozess. Gewohnheiten werden verändert. Und mit veränderten Gewohnheiten werden auch Charakter geändert. Charaktere können sich ändern. Christus macht es möglich. Legt ab, nämlich Schuld, zieht an, Christi Wesen. In dieser Welt zu leben, aber sich von dem, was Gott beschäftigt, Gott auf dem Herzen liegt, bestimmen zu lassen, das ist möglich. Das ist dieser Veränderungsprozess, in dem Vers 10 ausgedrückt wird, zieht den neuen, von Gott erschaffenen Menschen an, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Dieser Veränderungsprozess, der sich nach einem Jahr beendet, auch nicht nach 2 Jahren, der ist erst mit dem Tod beendet. Bei jedem von uns. Das sagt die Bibel ganz klipp und klar. Wer sagt, er hat keine Sünde, keine Schuld, der lügt und stellt Gott als Lügner hin. Jeder wird bis zu seinem Tod immer damit zu tun haben. Aber wir können immer wieder zu ihm hinkommen. Und deswegen kann ich zu Gott kommen, über meine Alltagssituation mit ihm sprechen. Nicht immer nur sagen, oh, da habe ich was falsch gemacht. Ich kann ihm auch sagen, hey Gott, guck mal, da habe ich was gut gemacht. Ich darf mich auch mit ihm zusammen freuen über eine Sache, wie vorhin gesagt wurde, dass man sagt, okay, ich habe was kapiert. Ich habe was verstanden von dir, Gott. Ich bin einen Schritt weiter gekommen. Vielen Dank. All das gehört zu dieser Gemeinschaft mit Gott, die einen weiter sich entwickeln lässt, dazugehört. Bleib dran, sprich mit ihm drüber. Wir leben von der Vergebung, jeder. Und ihr wisst, dass ich immer ganz gern irgendetwas so vor Augen halten möchte, an das man sich erinnern kann. Was ist das? Müllsack. Super erkannt, gibt keinen Preis. Müll fällt täglich an. Schuld auch. Müll muss täglich entsorgt werden. Schuld auch. Das gehört zu einem lebendigen Umgang mit Gott dazu. Er möchte nicht, dass wir auf dem, was wir vorhin in der Tabelle da gesehen haben, hängen bleiben auf der linken Seite. Er möchte das säubern. Er möchte aufräumen. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Jeder Christ wird immer wieder schuldig. Das gilt auch für dich, das gilt für mich. Ich erinnere mich sehr gut an den Start dieses Jahr. Ich habe gemerkt, wie ich wieder einmal mit meinem Kopf mich gegen Gott durchgesetzt habe. Das war wirklich nicht gut. Und ich habe mich zutiefst geschämt darüber. Und habe gedacht, was ein Blödsinn. Neues Jahr und gleich so einen beschlabberten Start. Aber ich habe gemerkt, weil ich da mit Jesus drüber geredet habe, es ihm abgegeben habe, ich habe es gespürt, dass er mir vergeben hat. Und das sind die Momente, die mir auch wieder helfen, zu verstehen, zu begreifen, die Liebe des Retters, die steckt dahinter. Nicht irgendein Anforderungskatalog von einem Gott, der so ganz weit weg ist, sondern die Liebe des Retters, die hat triumphiert. Und die kann ich anrufen. Und das steckt da drin, in dem, was wir da bislang gelesen haben. Und ein letzter Punkt. Lebe die Freiheit, in der Welt zu sein, dich aber nicht von der Umgebung, sondern von Gott und seinem Willen leiten und prägen zu lassen. Jesus hat seine Tätigkeit begonnen mit der Aufforderung, kehrt um, tut Buße, ist nichts anderes als Umkehr. Ich kriege eine andere Orientierung in mein Leben rein. Ich richte mich aus auf das, was Gott wichtig ist. Ich bin so dankbar für die, die hier die Gemeinde gebaut haben früher, dass sie den Teil vom Vater Unser uns immer vor Augen stellen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Genau das ist es. Sein Herrschaftsbereich möge sich ausdehnen. In meinem Leben. Ich möchte, dass mein Leben dazu beiträgt, dass du geheiligt wirst. Ich möchte, dass mein Leben dazu beiträgt, dass dein Herrschaftsbereich ausgedehnt wird. Und ich möchte mit meinem Leben dazu beitragen, dass dein Wille hier in meiner Umgebung geschieht. Wir sollen uns prägen lassen, ausrichten lassen auf das, was ihm wichtig ist. Wir haben unsere Verpflichtung, klar. Aber was prägt mein Leben, was prägt dein Leben? Die Hauptentscheidung, die du in deinem Leben triffst, was prägt das? Das kann man nicht so schnell vielleicht beantworten, sollte man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dort, wo ich mich einklinke in Jesu Sehnen und Jesu Wünschen, da bin ich auf der richtigen Linie. Und da sagt die Bibel ganz klipp und klar, wisst ihr, was sein größtes Sehnen ist? Dass jeder es hört und kapiert, dass Jesus alles schon bezahlt hat. Dass man einfach nur zu ihm hinkommen kann und sagen kann, egal ob es das erste Mal ist oder ein wiederholtes Mal, ich brauche deine Vergebung. Und dass man das weitergibt, das ist sein innigster Wunsch, dass möglichst alle gerettet werden, sagt die Bibel mehrfach. Ich habe erfahren, dass diese linke Seite vielen Leuten nicht so schmeckt. Aber noch mehr Leute, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, die wussten längst, dass das in ihrem Leben drin ist. Aber ich kann Gott darum bitten, Herr, mach mich sensibel beim Hinhören oder auf die Situation zu achten, wo jemand offen wird und ein Problem damit hat, wie werde ich mit meiner Schuld in meinem Leben eigentlich fertig? Und wie kann ich ihm helfen, dein super Angebot anzunehmen? Und Ich finde es wichtig, dass wir eine Jahreslosung nicht nur haben, damit wir es am 1. Januar oder vielleicht 6. Januar dieses Mal und am 31. Dezember vielleicht nochmal so in einer Rückbetrachtung haben. Ich gebe euch heute diesmal nichts mit, aber ihr habt garantiert viele Kärtchen und Kalender darum stehen mit der Jahreslosung. Wenn das mehr wert ist, die Jahreslosung, als nur ein tolles Bild mit dem Spruch, nehmt doch mal einen Kuli und schreibt euren Namen unten drunter, wenn ihr es ernst meint. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte wirklich mich von der zukünftigen Stadt bestimmen lassen, prägen lassen, meinen Alltagsentscheidungen. Als Familie ist das noch viel besser, da kann man nämlich unterschiedliche Farben nehmen und dann wird so ein richtig schön buntes Bild mit den unterschiedlichen Unterschriften. Aber dann fängt man an, etwas auszudrücken. Es ist mir nicht nur ein Foto, das ich irgendwo hinstelle, sondern es ist etwas, was ich leben möchte. Und das fände ich super, wenn wir das wirklich umsetzen in unserem Alltag.